Eigenklang. Die Sendung des Instituts für Volksmusikforschung. Präsentiert von Stefan Hamechner.
Unserer Tage, musikalische Erscheinung, wo eben diese Fusion zwischen den Musikstilen stattfindet, nämlich wo sich Jazz durch ethnische oder eben traditionelle Musik bereichert. Und das war tatsächlich im Stil der bulgarischen traditionellen Musik gehalten, sowohl rhythmisch durch die typischen Akzentuierungen, die sozusagen auf die unregelmäßigen Rhythmen hindeuten, als auch klanglich und eben tonal. Wir haben immer wieder diese übermäßigen Sekunden herausgehört, diese exotischen Hiati, und das hat man wirklich gut gemacht.
Bulgarian Mood, ein Stück von Andreas Thaler. Waltraud Köttler, Gesang, und Andreas Thaler am Klavier. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Eigenklang. Folgen Sie mir heute nach Bulgarien und zu den Wurzeln der bulgarisch-traditionellen Volksmusik. Frau Dr. Jana Leitner hat sowohl ihre Diplomarbeit 1997 als auch ihre Dissertation 2000 dieser Thematik gewidmet. In ihrer Dissertation Hinter dem Mysterium, die 100-jährige Entwicklung eines nationalen Musikgenres, Volksliedbearbeitungen bulgarischer Komponisten, hat sie die Entwicklungen und die Einflüsse auf die traditionelle bulgarische Volksmusik anschaulich dargestellt. Und diesen Weg wollen wir auch in unserer heutigen Sendung beschreiten.
Also ich danke Ihnen, dass ich heute über die bulgarische traditionelle Musik sprechen kann. Es ist an sich eine sehr interessante Geschichte, die die bulgarische traditionelle Musik hat. Es hat sich nämlich so entwickelt, dass die bulgarische Musik viele Einflüsse von außen in sich bekommen hat. Und das liegt bereits an der geografischen Lage Bulgariens auf der Balkanhalbinsel. die war nämlich sehr vielen Bevölkerungsfluktuationen ausgesetzt und wir wissen, dass Bevölkerungsgruppen wie die Thraken, sowie Lehrer, Makedonen, Hellenen, Römer, auch Germanen dort sesshaft gewesen sind und beziehungsweise darüber gezogen sind, auch die Kelten. Und die Thraken sind die älteste bezeugte Bevölkerung, die die Balkanhalbinsel besiedelt hatte. Da kamen dann die Makedonen und es ist eine sehr spannende Wechselwirkung gewesen. Die bulgarische traditionelle Musik hat bestimmt auch viele Einflüsse von Seiten des multiethnischen Byzanz aufgenommen. Und dann die fünf Jahrhunderte lange Fremdherrschaft. Also Bulgarien wurde Ende des 14. Jahrhunderts von den Osmanen erobert und war eben so einer osmanischen Provinz degradiert bis Ende des 19. Jahrhunderts. Das hat wiederum sehr stark dazu beigetragen, dass sich die bulgarische traditionelle Musik entwickelt und entfaltet und aufbewahrt, so dass wir in unserer Tage, es ist bis in unsere Tage relativ konserviert rübergekommen sozusagen, dadurch, dass eben unter der Fremdherrschaft die traditionelle Musik eine sehr wichtige Selbstidentifizierungsrolle gespielt hat. Und in diesem Sinne, ja, man könnte sagen, es ist negativ, es ist ein Nachteil, dass eben aufgrund dieser 5 Jahrhunderte langen Herrschaft es sich keine Hochkunst, keine professionelle Musikkultur entwickelt hat in Bulgarien. Dafür aber eine sehr vielseitige, eine gut ausgeprägte, eigenständige traditionelle Musik.
Wie ist denn das heute? Ist die bulgarische Musik auf die Landesgrenzen heute von Bulgarien beschränkt oder gibt es da auch außerhalb, durch diese vielen Einflüsse, gibt es diese Musik auch außerhalb der heutigen Landesgrenzen?
Ganz richtig, wie Sie es meinen, zum Beispiel in Südwestbulgarien, so wie die Musik, die traditionelle Musik dort ist, ist ziemlich ähnlich wie in Makedonien und in anderen Gebieten, sogar auch in Albanien gibt es ähnliche Stile. Es beschränkt sich bestimmt nicht auf heutige politische Grenzen. Und es hat viele Wechselwirkungen gegeben zwischen den unterschiedlichen Ethnien, was die traditionelle bulgarische Musik kennzeichnet und was sie besonders exotisch und interessant im westlichen Ohren macht, denke ich, ist ihre komplexe Rhythmik auf deiner Seite. Und das hatten wir auch im ersten Beispiel von Ihnen gehört. Da hat man sich eben bemüht, die typischen unregelmäßigen bulgarischen Rhythmen, so wie sie Béla Bartók genannt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts bulgarische Rhythmen, da hat man eben versucht, sie sehr gelungen zu imitieren. Und das sind eben diese unregelmäßigen Rhythmen, also 5er, 7er, 9er, 11er und so weiter Takt, die auf der einen Seite so exotisch sind und sie in einem sehr schnellen Tempo aufgeführt werden. Auf der anderen Seite der Klang. Und zwar auf der einen Seite haben wir diese typische gepresste Stimmgebung der bulgarischen Stimmen. Vielleicht liegt eben das Mysterium der bulgarischen Stimmen genau darin. Die gepresste Kehle, mit der die Töne vorgebracht werden, und das ist eine metallische Klangqualität, die eben so exotisch, so urtümlich vielleicht wirkt. Und auf der anderen Seite diese typischen engräumigen Intervalle, die Dissonanzen, die dissonanten Sekundenklänge von ca. 150 Zehntels, wie das in der Ethnomusikologie gemessen wurde. Also das sind also engräumige Intervalle, Sekunden, die zwischen einem Halb- und einem Ganzton liegen und mit ziemlicher Genauigkeit ausgeführt werden von den Sängerinnen. Dabei entstehen schnelle Schwebungen und eben das kennzeichnet den bulgarischen Klangstil, und zwar besonders in Westbulgarien, wenn man es genau nimmt. Also die typischen diaphonen Bordunformen in Westbulgarien sind gekennzeichnet durch diese dissonanten Intervalle, und das ist, was es so interessant macht. Und im nächsten Beispiel zum Beispiel werden wir die Möglichkeit haben, eben diesen Klang der metallisch klingenden Stimmen eben herauszuhören. Und das ist eine Aufnahme aus Südwestbulgarien von den Schwestern Biserovi aus dem Dorf Pirin, aus dem gleichnamigen Gebirge Pirin. Ja. Und so wie wir gehört haben, waren die Stimmen sehr klar und präsent. Und das gehört absolut zur Musikästhetik der bulgarischen traditionellen Sängerinnen, dass eben die Stimmen wie Glocken klingen, wie Glöckchen, so klar und präsent sollten sie sein. Und wir haben auch die typischen engräumigen Intervalle herausgehört, die eben in Schwebung, schnelle Schwebungen produzieren. Und diese Intervalle sind nämlich damit interessant, dass sie im Bereich der größt empfundenen Rauigkeit sind. Das heißt, das menschliche Gehör ist ja unterschiedlich empfindlich für die unterschiedlichen Frequenzen. Und wir wissen eben aus der Psychoakustik, es ist am empfindlichsten zwischen 2 und 5 kHz. Jedenfalls teilt man das in 24 kritische Bandbreiten, sogenannte kritische Bandbreiten, in denen eben das menschliche Gehör nach unterschiedlichen Mechanismen arbeitet. Und das Interessante für uns hier ist, dass diese engräumigen Intervalle, die die Sängerin mit größter Genauigkeit intonieren, dass eben ihre schnellen Schwebungen genau in ein Drittel einer kritischen Bandbreite fallen. Und wir wissen von der Psychoakustik, dass ein Drittel der kritischen Bandbreite die größt empfundene Rauigkeit ist. Und interessant ist dazu zu sagen, dass zwar die engräumigen Intervalle, also die Sekundenklänge, rau sein sollten, nicht aber die Stimmen. Rau die Intervalle, nicht aber die Stimmen. Die Stimmen sollten glatt, präsent, klar wie Glöckchen sein. Und wenn ich eben von diesen engräumigen Intervallen spreche, dann möchte ich einen Begriff erwähnen, und zwar Schwebungsdiaphonie. Das ist ein sehr gelungener Begriff, den der österreichische Musikwissenschaftler und Forscher der bulgarischen traditionellen Musik Gerald Florian Messner in den 70er Jahren in seiner Dissertation über die Musiktradition eines mittelwestbulgarischen Dorfes geprägt hat. Und eben Schwebungsdiaphonie, Schwebungen wegen dieser schnellen Schwebungen, und Diaphonie, weil es sich meist um Portunformen handelt, um diaphonische Portunformen, also Gesänge, in denen es meist zwei bis höchstens drei Stimmparts gibt, es aber die Diaphonie, also die Zweistimmigkeit, überwiegt. Diaphonie aber deswegen und nicht Zweistimmigkeit, weil es bei den Griechen das eine etwas andere Bedeutung hatte als heute, einfach die nichts Näheres aussagende Zweistimmigkeit, und das lässt ein Auseinandertönen oder eben ein Raum frei, Deutungsraum frei für mehrere Parts, also ein Auseinandertönen will man damit meinen mit Diaphonie, und das ist wie eben in diesem Klangstil passiert, diese Schichtung von Dissonanzen aufeinander. Und im nächsten Beispiel werden wir eben die Möglichkeit haben, ein mittelwestbulgarisches Lied zu hören. Es ist aufgeführt von einer Gruppe von älteren Frauen aus dem Dorf Plana. Und interessant ist, dass wir auch die typische für Mittelwestbulgarien Stimmverzierung Tresene hören werden. Und Tresene bedeutet so viel wie rütteln. Und es ist typischerweise Antiphon aufgeführt, zwei Gruppen also wechseln einander.
Ja, Frau Dr. Leitner, wir haben in der letzten Sendung über Stimmen in Europa ein Beispiel gehabt, das Kroktanje aus Kroatien, was übersetzt so viel heißt wie Grunzen. Mhm. Und dieses Beispiel, das wir jetzt gerade gehört haben, erinnert mich sehr stark an dieses Kroktane? Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge?
Ja, da haben Sie absolut recht. Es gibt tatsächlich Parallelen in der Volksterminologie. Da spricht man in Bulgarien, eben in diesen Gebieten in Mittelwestbulgarien, tatsächlich von Okane. Bei uns heißt es eben so. Es ist aber, dürfte etymologisch dasselbe Wort sein und ein slawisches Wort für einfach ausrufen oder zumindest bedeutet es so viel wie ausrufen bei uns in Bulgarien. Und tatsächlich sagt man über den Melodiepart in diesen diaphonischen Gesängen, dass der Oka, also ausruft, das ist die Oka-Sängerin. In den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, habe ich Feldforschungen in Südwestbulgarien gemacht und es war eine sehr interessante Erfahrung. Ich musste leider feststellen, dass unter den Leuten in den Dörfern, und das war eben Mitte der 90er Jahre, wo die größte wirtschaftliche Krise in Bulgarien nach dem Umbruch war, und das war eben Anfang 96, und da waren die Sängerinnen, die für mich so nett waren, doch zusammenzukommen und zu singen. Sie waren ziemlich deprimiert und es waren viele äußere Umstände, die sehr negativ sich ausgewirkt hatten auf die traditionelle Musik. Und es war auf der einen Seite die hohe Sterbe- und Auswanderungsquote, auf der anderen Seite diese gewisse Entfremdung zwischen den Leuten, die aufgrund eben politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen zustande gekommen ist. Die kamen selten zusammen, um zu singen. Und diese Sedenki, die sogenannten fröhlichen Zusammentreffen an Herbst- und Winterabenden, die fanden selten statt, hat man mir erzählt, wenn überhaupt, und gewisse Rituale, gewisse Bräuche waren überhaupt ausgestorben, seit Jahren nicht mehr ausgeführt. Und ja, die Stimmung war vielerorts ziemlich traurig und man meinte, schlimme Zeiten sind gekommen oder wir werden als Sklavinnen sterben. Man war oft im Tabakanbau beschäftigt. Im Gebirge, hoch im Gebirge, im Birngebirge. Und es war gerade die Zeit, wo man die Arbeiterinnen nicht ausbezahlt hat. Also es war eine mühsame Arbeit und umsonst. Jedenfalls war ich im Dorf Birin, aus welchem eben wir das erste Musikbeispiel der Schwester Bisrovi gehört hatten. Und die Frauen dort kommen zwar nicht mehr zusammen, aber ich hatte das Glück, dass gerade diese Tage sie den Besuch von holländischen Gästen erwartet hatten und sie wollten nämlich gern ihre Musik und ihre Lieder aufnehmen, so dass sie sich schon getroffen hatten abends nach der schweren Feldarbeit, um zu proben für die nächsten Tage. Und ich denke mir, es war eigentlich eine paradoxe Sache, nachdem eben in den 90er Jahren die Gemeinde, jede Gemeinde hatte früher ihre Volksmusikgruppen unterstützt finanziell. Es gab auch einen Organisator, der sich darum gekümmert hat. Nach dem Umbruch sind diese Finanzmittel ausgefallen. Die Leute waren auf sich gestellt und sie waren ziemlich enttäuscht. Und da, wo eben die finanziellen Mittel der Gemeinde für die einheimische Musikkultur ausgefallen waren, da war eben das ausländische Geld und Interesse, das diese Gesänge, diese Tradition am Leben hielt. Und ich hatte eben das Glück, einige Aufnahmen dort zu machen. In der nächsten Aufnahme werden wir eben ältere Frauen aus dem Dorf Birin hören. Es handelt sich um ein Brauchtumslied, um ein Hochzeitslied. Und es heißt, ja, warum kommst du Fremde in unser Dorf? Wir haben hier kein junges Mädchen zum Verheiraten, wir haben auch keine junge Witwe zum Verheiraten. In einem anderen Dorf, das ich 1995 besucht hatte, Dorf Dollen, konnte ich leider keine der typischen einheimischen Lieder aufnehmen und das sind die sogenannten Höhenlieder oder Höhengesänge, bulgarisch na visoko, weil eben aufgrund des Auseinandertriftens zwischen den Generationen, zwischen eben Dorf und Stadt, die junge Generation dort nicht mehr imstande war, die typischen eben Höhengesänge zu erlernen. Das hat man mir eine Studentin erzählt, die in Sofia an der Universität studiert und an sich stammt sie aus diesem Dorf. Sie war auch dabei, als ich die Aufnahmen gemacht hatte. Aber wie gesagt, darunter gab es keine Höhenlieder und in diesem Dorf schaut es nicht so gut aus mit dieser Tradition. Also die letzten Sängerinnen, die das beherrschen, die eine wollte nicht mitsingen, die andere war verstorben, die dritte war krank. Also das war wieder eine gewisse Enttäuschung. Und im nächsten Beispiel, das ist keine Aufnahme von mir, sondern von einer Schallplatte, da möchte ich schon ein Beispiel für diese Höhengesänge anführen. Es heißt Geh auf, du Wald. Und das sind zwei Gruppen von je zwei Frauen, die einander abwechseln und eben diese Höhengesänge ausführen, wobei es ständige Exklamationen auf Oktav gibt, die dann denen Glissandi abwärts folgen. Und bei diesen Glissandi trennen sich beide Stimmen jeweils, jede Gruppe, in zwei Parts, in einen Bourdon-Part und in einen Melodie-Part und sie führen einige Silben rezitativ aus. Es handelt sich eigentlich bei diesen Höhengesängen um eine Art ständiges Kreisen zwischen einem mobilen Teil und einem statischen Teil, zwischen einem Melodiepart und einem Rezitativpart. Es ist also ein Spannungsverhältnis zwischen Ausrufen sozusagen und Exklamationen und rezitativ vorgetragenen Stellen in der Tiefe. Neben diesen Höhengesängen gibt es auch die sogenannten kombinierte Gesänge. Und zwar ist es wahrscheinlich so zustande gekommen, dass die Sängerinnen in diesem Dorf und auch im benachbarten Dorf, es ist eine ähnliche Musiktradition, ihre Höhengesänge gleichzeitig mit den sogenannten Tiefengesängen, mit den normalen Bourdon-Liedern ausgeführt haben. Und im Laufe der Zeit haben die Sängerinnen ihre gleichzeitig klingenden unterschiedlichen Gesänge angepasst aneinander, und zwar hinsichtlich des tonalen Zentrums, also beide Gesänge wurden in einer Tonart ausgeführt, und auch hinsichtlich des Textes. Auch der Text wurde angepasst. Und so entstand ein sehr interessanter, ein einzigartiger Typus eigentlich von Gesängen für Bulgarien, eben der Typus der kombinierten Vierpart-Gesänge. Und aus dem benachbarten Dorf Satovce habe ich eine Aufnahme und es handelt sich um ein Erntelied. In diesem benachbarten Dorf wird diese Tradition der Höhengesänge und auch der kombinierten Gesänge erfreulicherweise weiter gepflegt. Im Hintergrund haben wir bei dieser Aufnahme Trommelschläge gehört und das war nämlich eine Aufnahme, die ich während eines Folklorefestivals 1995 durchgeführt habe. Und das war das größte Folklorefestival für traditionelle Musik in Bulgarien, in der mittelbulgarischen Stadt Koprivnica. Und es ist nämlich sehr interessant, wie die Sängerinnen auch, also die älteren Sängerinnen, jüngere Sängerinnen mit dabei hatten und gemeinsam diese kombinierten Gesänge aufgeführt hatten auf der Bühne. Das war also ein erfreuliches Zeichen dafür, dass diese Tradition weiter gepflegt wird. Und im nächsten Beispiel handelt es sich um eine Aufnahme, wieder von diesmal ist es eine Männergruppe. Aber was ich erzählen möchte ist, die Männer haben mir erzählt, sie hatten eine sehr negative Erfahrung eben bei diesem Folklore-Festival in Kupriwsztyz einmal in den 80er Jahren, muss es gewesen sein. Und zwar erzählten sie davon, dass sie haben nämlich eine einstimmige Liedtradition in diesem Dorf. Es ist ein muslimisches Dorf und charakteristischerweise singen nur die Männer und zwar einstimmig. Und immer in Instrumentalbegleitung, genauso wie in der Türkei, also wie die islamische Musiktradition ist. Interessant ist allerdings, dass dieses Dorf Adlanice, zwischen zwei Regionen liegt, und zwar zwischen einer zweistimmigen, eben Pirin, und einer einstimmigen, Rhodopengebirge. Und sie haben aber die einstimmige Liedtradition. Und sie treten also bei diesem Folklore-Festival in Kupriwsztyz auf und wollen ein Burdun-Gesang, also ein zweistimmiges Lied aufführen. Fangen damit an. Und gleich stehen Vertreter der Jury, weil es hat immer gegeben Jurien bei diesen Folklore-Festivals im sozialistischen Bulgarien. Sie sind also gleich aufgestanden, sehr empört gewesen und gesagt, bitte hören Sie auf, singen Sie dieses Lied einstimmig, so wie die Tradition Ihres Dorfes ist. Und das ist ein sehr charakteristisches Beispiel dafür, wie eben im sozialistischen Bulgarien es ein sehr engen Rahmen für Improvisation, für freie Entwicklung der Volksmusik gab. Die Volksmusik wurde eher museal sozusagen in einem engen Korsett gehalten und Formen, die außerhalb der angenommenen Werte, den angenommenen Normen kamen, die hatten keinen Platz und hatten keine Chance. Und es handelt sich also um eine Aufnahme, bei der die Männergruppe aus dem Dorf Ablanice zweistimmig singt, und das haben mir die Sänger aus diesem Dorf sehr gern vorgeführt, 95, und die singen in instrumentaler Begleitung. Im Lied geht es darum, dass zwei Schlangen miteinander kämpfen, oben im Gebirge, und es kommt ein Mädchen, das Liebling sozusagen des Singenden, und sie schneidet ihre Finger und wirft sie zu den Schlangen und es fließt viel Blut. Also eine sehr gruselige Sache.
Instrumentalbegleitung war. Welche Instrumente haben wir denn gehört in diesem Stück?
Ja, also es sind mehrere Instrumente, es ist ein ganzes Orchester. Und dabei haben gespielt zum Beispiel Flöten, haben wir zwei Flöten namens Kaval. Das ist ein typisch traditionelles bulgarisches Musikinstrument. Es handelt sich um eine kernspaltlose Längsflöte ohne Mundstück. Das ist Kaval. Und sonst spielt auch Tambura, das ist eine Langhalslaute. Und gehört haben wir natürlich auch die Schläge der Trommel, und zwar der Rambuka. Ja, wir haben schon mehrmals auch das Thema der bulgarischen Folklore-Festivals erwähnt. Es ist an sich eine spannende Sache, das mit den Festivals. Nämlich im sozialistischen Bulgarien wurde die Tradition fortgesetzt. Und zwar wurden weiterhin Festivals veranstaltet. Allerdings ist es so, dass die Festivals erst mit der tiefgreifenden Neubewertung der Volkskultur ab, ja, kann man sagen, Ende der 50er Jahre begonnen hat. Vorher hat man nämlich eben nach dem Putsch der Kommunisten 1944 und in den darauffolgenden Jahren hat man nicht viel von der traditionellen bulgarischen Musik gehalten. man hat sie teilweise auch verfolgt und verboten, und es ging vor allem um ihre religiöse Einbettung und allerlei Bräuche, die irgendwie mit religiösen oder magisch-verspörerischen Momenten zu tun hatten, waren strengstens verboten, verdrängt und verfolgt, wie gesagt. Das ging auch so in die 50er Jahre hinein, und erst ab Ende der 50er, ab Anfang der 60er Jahre fand eben diese Neubewertung der traditionellen Musik von Seiten des kommunistischen Regierungsapparats vonstatten. Und man wurde sich bewusst, dass die traditionelle bulgarische Musik ein sehr nützliches Instrument für politisch-ideologische Zwecke sein kann und erfolgreich eingesetzt werden kann. Da hatte die traditionelle Musik gleich viele politisch-ideologische Funktionen zu erfüllen. Und die Festivals waren auch eine Möglichkeit der Kontrolle des gesamten Folklore-Outputs. Und es gab Leistungsschauen, bei denen man die neu gegründeten und zahlreich gegründeten Orchester sowie auch Ensembles für Volksmusik getestet hat. Aber es gab auch viele Folklore-Festivals eben für traditionelle, für nicht bearbeitete Folklore. Und die waren eben eine Möglichkeit, dass man ganz genau kontrolliert, wer was sozusagen im Volk produziert, singt. Es waren die sogenannten De Jurni Gruppi, also zuständige Ensembles in den Dörfern oder Gruppen, auf die sich ein Organisator meist spezialisiert hatte und sie bei den Folklore-Festivals betreut hatte. Dieses Folklore-Festival in Kuprištica ist das größte, das eben landesweite Folklore-Festival in Bulgarien gewesen, das wichtigste. Damit man dahin kommt, musste man mehrere Regionalwettbewerbe passieren. Und das erste Folklore-Festival für traditionelle, also für nicht bearbeitete Volksmusik stattgefunden hat, war in Gramatikovo. Das war ein Dorf in Südostbulgarien, und das war 1960. Das erste, also Folklore-Festival, fand da statt. Es war vom Radio Sofia organisiert, und das hatte die nützliche Funktion, erst einmal rohes Material für die Bearbeitungen, die jetzt den höchsten Stellenwert im neuen Wertesystem im kommunistischen Bulgarien hatte, zu sammeln. Rohes Material, nützliche Quelle. Und das war natürlich auch ein großes Ereignis unter das Volk. Und eben, wie gesagt, in den Folgejahren wurden auch viele andere Folklore-Festivals gegründet und unter anderem auch dieses größte Folklore-Festival in Kuprištica. Ja, im nächsten Musikbeispiel hören wir die neue Klangästhetik sozusagen heraus, die durch die Medien, durch die massenhaft ausgestrahlten Bearbeitungen von Volksmusik durchgesetzt war. Es ist eine ganz neue Klangästhetik der eher glatteren Stimmgebung, eher konsonanteren Intervalle. Wir werden jetzt Terzen heraushören statt Sekunden, statt der dissonanten Intervalle. Und die Sängerinnen in diesem Dorf, das ist Dorf Pokrovnik in der Nähe einer größeren Stadt, nämlich Blagoevgrad in Südwestbulgarien, sie wollten mir zum Schluss unbedingt, eben während meiner Feldforschung 1995, ihr Lieblingslied vorführen. Dieses Lied, das sie vom Rundfunk gelernt haben, also gehört und gelernt haben. Und das ist nämlich ein ganz neuer Stil, entspricht nicht mehr dem traditionellen Stil mit den typischen Sekunden, sondern eben, wir werden Terzen hören, und das ist eher der Stil der Vorstadtlieder. das war also wie gesagt eher der Stil der Vorstadtlieder, typisch für Makedonien, also für Südwestbulgarien. Und eben das ist der Einfluss der Stadt. In Bulgarien im 19. Jahrhundert sind schon viele Einflüsse von Westeuropa aufgenommen worden. Und es ist auch die Romance, die Polka, Mazurkas, Walzer, alles wurde da gespielt, auch mit den böhmischen Kapellmeistern nach Bulgarien gekommen über die Donau und über die Blasorchester, die zahlreich gegründet wurden. Und an sich wurden viele neue Elemente in die Volksmusik aufgenommen und besonders in die Bevölkerung, die in die Städte gezogen ist. Und dann zwar seine Volkstradition, musikalische Volkstradition mit hatte, aber sie bereichert hat durch die neue Klangästhetik, durch die neuen Intervalle. Und das dann im sozialistischen Bulgarien wurde weitergetrieben durch die glattere Ästhetik der Ensembles, die zum Teil in ihrem Repertoire typische traditionelle Verzierungen, Stimmverzierungen, die ihnen zu rau, zu primitiv oder wild vorgekommen sind, eben nicht aufgenommen hatten. Und im nächsten Beispiel wollte ich genau das zeigen. Es sind zwei Musikaufnahmen und wir können einen sehr interessanten Vergleich, Interpretationsvergleich machen. Im ersten Musikbeispiel handelt es sich um eine alte Aufnahme von 1958 vom bulgarischen Ethnomusikologen Todor Todorov im Dorf Bansko in Südwestbulgarien. Und es handelt sich hier um ein charakteristisches Lied Na Zane auf Bulgarisch, das heißt so viel wie Schluchzlieder. Diese Schluchzlieder sind sehr charakteristisch mit ihrer Stimmverzierung, die sozusagen nach Exklamationen, nach Ausrufen auf ein Oktav so runtergleiten die Stimmen. Es ist also ein gewisses Glissando, könnte man sagen, das aber sehr viele glottale Ereignisse sozusagen beinhaltet. Sprich, das ist mit der Kehle ganz besonders aufgeführt. Das ist ein ganz besonderer Stil von diesen Exklamationen plus diesen glottalen Ereignissen. Und das wird in der nächsten Aufnahme, wo bereits geschulte Sängerinnen in den 90er Jahren singen, in einem Ensemble, es ist nicht mehr so aufgeführt. Es gibt zwar diese Exklamationen auf Oktav, aber die sind ganz genau intoniert, also ganz temperiert und nicht so wie bei den Bansko-Sängerinnen in der ersten Aufnahme. Wir werden keine rauen Sekundenintervalle heraushören, die es in der ersten Aufnahme sehr wohl und sehr gut ausgeprägt gibt. Und gerade diese glottalen Ereignisse, diese Kehle, sozusagen Kehlentechnik, werden wir auch nicht hören bei der glatten Stimmgebung der jungen, geschulten Sängerin in der zweiten Aufnahme.
Ja, als wir vorhin das erzählt haben, dass von diesen Vorstadtliedern, die von Westeuropa beeinflusst worden sind, da ist mir die Idee gekommen, dass so wie der oberösterreichische Landler sozusagen auf der Donau nach Wien geschwommen ist, diese Musik, die sehr harmonisch ist und sehr von Terzen geprägt ist, auch weiter geschwommen ist nach Bulgarien. Empfinden Sie das als Unheil, dass sozusagen diese Musik auch diese traditionelle bulgarische Musik sozusagen ein bisschen verändert hat?
Ja, ich würde es keinesfalls Unheil nennen. Und das ist für mich kein Problem, solange die Volkskultur Einflüsse von außen aufnimmt, die ihr gefallen. Und das ist, die sich eben so weiterentwickelt. Eine Volkskultur, Volksmusik, das ist ein lebendiges Phänomen und es darf sich natürlich weiterentwickeln und ändern, je nach der Zeit, jede Zeit seine Kunst, ihre Kunst. Was für mich problematisch wäre, ist, wenn eben von oben, also aufgrund staatlicher, politischer Ideologien, der Volksmusik irgendwelche Rahmen und Normen aufgezwungen werden, wo sie sich nicht weiterentwickeln kann, wo sie nicht atmen wird, wo sie eigentlich erwürgt wird. Das ist problematisch. Und wenn aber die Volksmusik als ein lebendiges Phänomen in sich andere Einflüsse aufnimmt und das passiert ja ständig, das ist okay, das sollte auch so sein.
Sie haben jetzt die Politik als Steuerinstrument erwähnt, mhm. Von Musik, von Volksmusik. Was sagen Sie denn dazu, wenn der Markt das Steuerinstrument ist? Ich denke da jetzt an kommerzielle Musik in Österreich, ich denke an die volkstümliche Musik, ich denke an den Musikantenstadl, ich denke an Kaumweg. Gibt es ein derartiges Phänomen auch in Bulgarien und wie stehen Sie zu einer solchen Entwicklung?
Ja, das ist dann sicher ein spannendes Verhältnis immer, das sonst bei der Volksmusik zwischen Ideologie und Kommerz, das ist hier in der österreichischen Musik nicht viel anders. Ja, Sie haben recht, jetzt nach dem Umbruch von 1989, in den 90er Jahren also, sind sozusagen die Regelungen der freien Marktwirtschaft aufgekommen. Da haben also die Ensembles für Volksmusik mit ganz neuen Bedingungen zu kämpfen und sie müssen sich behaupten. Da sind eher sozusagen die Zwänge des Marktes, die die Musik beeinflussen und steuern, das ist richtig. Trotzdem finde ich es vom Geistigen her, von der geistigen Freiheit her, dass es besser ist, dass eben der Markt bestimmt und letztendlich sind das wir. Der Markt sind ja die Konsumenten, die Leute, die das hören, das Publikum, die das bestimmen, die was hören wollen, als wenn das irgendwelche politischen Ideologien sind, die das bestimmen und die viel fremder eine Kultur sein können als der Markt. Und tatsächlich ist es so, wie gesagt, heutzutage sind das die Bedingungen der freien Marktwirtschaft. Allerdings findet dabei eben eine Demokratisierung des Repertoires, der Ideen, der Ensembles. Und das ist für mich ein großer Plus, eine große Bereicherung. Sie können selbst entscheiden, was Sie für Lieder haben wollen. Vielleicht nicht unbedingt Lieder eben über die Sowjetunion und manche sind sehr gern geprägt worden im sozialistischen Bulgarien und immer wieder Probleme mit den künstlerischen Leitern der Ensembles eben zwischen ihnen und den, was weiß ich, Gemeindevertretern und anderen politischen Autoritäten geführt hat. Und lassen wir eben dem Markt seine Gesetze und diese Entwicklung ist, hat natürlich ihre Nachteile im Sinne der Kommerz, im Sinne der Oberflächlichkeit, aber auf der anderen Seite sehe ich sehr interessante Experimente jetzt und Entwicklungen, die sonst nicht zustande gekommen wären. Und das ist eine Vielfalt, die man nicht verhindern soll.
Ich höre heraus, dass Sie sehr sensibel sind, was diese politische Beeinflussung betrifft. Wie haben Sie denn selber diese Zeit erlebt?
Ich hatte das Glück, ich habe nur ganz wenig davon erlebt. Ich habe sozusagen quasi den Zerfall des Sozialismus erlebt in meiner Generation. Also in den 80er Jahren fand schon auch die Perestroika in der Sowjetunion, es waren immer mehr kritische Stimmen. Genauso war es auch im Bereich der Bearbeitung zum Beispiel und überhaupt der Folklore. In den 70er Jahren bereits nach Vorbild in der Sowjetunion haben Diskussionen stattgefunden in Bulgarien über die Bearbeitung, über ihren Sinn und Zweck. Und was ist Folklore und wie genau die Techniken der Bearbeitung sein sollen und eben über das Verhältnis zwischen Bearbeitung und über authentische, traditionelle, nicht bearbeitete Musik. Und es ist sehr interessant, dass man die ganze Zeit eigentlich von Folklore gesprochen hat, als die zum Beispiel gegründeten Ensembles für eben Volkslieder und Tänze, sie haben sich so genannt, Ensembles für Volkslieder und Tänze, ihre Repertoire aufgeführt haben. Das war also Folklore, das war als Volksmusik bezeichnet. Und das fand im Laufe der Zeit eben eine Verschiebung des Begriffs Volksmusik von der eigentlichen Musik des Volkes zu einer Musik, die für das Volk geschrieben wurde. Und man hat sich irgendwie gezwungen gesehen, wenn man von traditioneller, von nicht bearbeiteter Musik sprach, andere Begriffe zu suchen, damit das auseinandergehalten wird, weil man die ganze Zeit von Folklore gesprochen hat. Gut, hat man gesagt, aber die die andere Folklore, also die klassische Folklore, hat man schon solche Bezeichnungen irgendwie gefunden, die etwas absurd klingen. Und eben, das war das ganze, die ganze Problematik der Volksliedbearbeitung, dieses hochentwickelten Genres in Bulgarien, im sozialistischen Bulgarien, liegt für mich darin, dass man immer von Folklore, von Volksmusik gesprochen hat und nicht differenziert hat. Es war keine Folklore, es war Folklorismus. Und das ist, was die ganze Spannung erzeugt hat. Sonst natürlich ist es kein Problem, dass es Volksliedbearbeitungen gibt. Das gab es im vorsozialistischen Bulgarien genauso, und zwar eben nach Vorbild Westeuropas, wo das längst gemacht wurde, im 19. Jahrhundert sehr gern praktiziert wurde. Volkslieder wurden ja teilweise auch für politische Zwecke jedenfalls gern bearbeitet. Und das ist auch ganz üblich gewesen. Im 18., im 19. Jahrhundert hat man in Westeuropa genauso Bearbeitungen geschrieben und zum Teil auch für politisch-ideologische Zwecke die Volksmusik missbraucht. Jedenfalls war das absolut üblich, und nach diesem Vorbild haben auch die ersten bulgarischen Komponisten dann am Anfang des 20. Jahrhunderts zu Volkslied gegriffen, und auf Basis dieses Liedes wollte man dann auch den bulgarischen Musikstil herausarbeiten. Bloß hat man eben die Bearbeitungen nicht in dem Ausmaß politisch-ideologisch missbraucht und als Volksmusik verkauft. Ja, und wenn wir von Steuerung und Ideologie sprechen, ist es vielleicht auch zu erwähnen, dass man Ende der 50er Jahre, auch in den 60ern, in die 60er hinein, sehr gern den Opernsängern nahegelegt hat oder sie aufgefordert hat, eben Volkslieder in ihr Repertoire aufzunehmen. Es war eben das Verlangen nach Melodiosität, aber auch nach Volksliedern, die sozusagen die dörfliche Bevölkerung, die Bauern sozusagen, ein Stück näher der Hochkultur der Stadt bringen, sprich eine Art Reinheitlichung zwischen Bauern und Proletariat. Das ist ein wichtiges Anliegen der Kommunistischen Partei in dieser Zeit war. Und im nächsten Beispiel werden wir hören, wie eine an sich ausgebildete Opernsängerin Volkslieder interpretiert. Und zwar handelt es sich um eine Bearbeitung. Es ist aber an sich eine ganz einfache Bearbeitung. Man hört also im Solo der Sängerin das traditionelle Lied heraus. Bloß gibt es dazu ein Arrangement für Instrumente. Es ist ein Orchester, und zwar interessanterweise eben aus klassischen Instrumenten. Das sind Geigen, das sind Bratschen, und wir hören auch Kontrabass bzw. Klarinette und Harmonika, also alles Instrumente, die nichts mit dem traditionellen bulgarischen Instrument zu tun haben. Es ist ein ganz anderer Klang. Es ist ein interessanter Vergleich, finde ich. Und es handelte sich um die Sängerin Gyurga Bendjurova, die sehr berühmt ist und sehr anerkannt war und eine große Ausstrahlung hatte und einen gewissen Einfluss auch auf die späteren traditionellen Sängerinnen ausgeübt hat. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1958, und die Bearbeitung wurde vom Komponisten Kostas Kolev gemacht. Für dessen Bearbeitungsstil charakteristisch ist, dass er immer dem Volksstil sehr nahe bleibt. Да знаю. wir von Volksliedbearbeitung in Bulgarien sprechen, muss ich jetzt unbedingt den Namen des größten, des maßgeblichsten Volksliedbearbeiters erwähnen, und das ist Filip Kutev. Er hat nämlich die Geschichte, die Entwicklung dieses Genres in Bulgarien sehr nachträglich geprägt und beeinflusst, und er war eigentlich der Gründer des ersten Ensembles für Volkslieder und Tänze im sozialistischen Bulgarien, und das fand 1951 statt, eben nach Vorbild eines zuvor in Bulgarien gastierten sowjetischen Folklore-Ensembles. So wollte man im sozialistischen Bulgarien also ein entsprechendes Ensemble auch haben, und man hat Filip Kutev gewählt als Gründer dieses Ensembles, der ein sehr engagierter Vertreter des sogenannten puren traditionellen Stils ist, und das ging natürlich konform mit der politischen Ideologie der Kommunistischen Partei damals einher, nach der die Volksmusik, die jetzt geschaffen wird, sollte sich möglichst nicht entfernen vom Original, damit sie eben möglichst wirksam unter dem Volk sein kann, so dass Kutev nach Möglichkeiten, also Kompositionstechniken, suchte, dass er das traditionelle bulgarische Lied, das Volkslied, so bearbeitet, dass es doch noch vertraut klingt, und zwar natürlich benutzte Kompositionstechniken und die funktionale Harmonik des Abendlands, auf der anderen Seite versuchte aus gewissen Vorgangsweisen im bulgarischen traditionellen Lied selbst was herauszufiltern und dadurch seine Kompositionstechniken zu bereichern, sodass eine gewisse Mischung, eine gelungene Mischung aus Techniken des eigenen, also dem traditionellen bulgarischen Lied, und aus Kompositionstechniken der klassischen westeuropäischen Musik geworden ist. Und bei der nächsten Aufnahme handelt es sich um das berühmte Lied Polegnale Tudora. Tudora hat sich hingelegt, könnte man übersetzen. Dessen Original aus dem Gebiet um die Stadt Pazarcik, das ist auch Südwestbulgarien, stammt. Es ist an sich ein Meisterwerk, es ist sozusagen der Pass des Ensembles, wie das Maria Kuteva, die Gattin von Filip Kutev, genannt hat. Und es sind zweierlei dabei wichtig. Erstens einmal wurde mit dem Ensemble Filip Kutevs ein neues Interpretationsstil eingeführt in das Genre der Volksliedbearbeitung, nämlich die Stimmgebung wurde angeglichen. Es wurde die traditionelle gepresste Stimmgebung übernommen, sodass der Volkschor nach 1944 mit der traditionellen Stimmgebung zu singen begann, im Unterschied zum Volkschor vor 1944. Es waren zum Teil auch am Anfang Sängerinnen aus den Dörfern, die man selber genommen hat, und sie haben das erste Ensemble, eben Filip Kutevs Ensemble, gebildet, und es waren die besten Vertreter ihrer Tradition. Es waren großartige Stimmen, und dieses Ensemble, dieses staatliche Ensemble für Volkslieder und Tänze, ist bis heute eines der führenden und ist noch geblieben. Von den vielen staatlichen Ensembles ist es eines der vier staatlichen Ensembles, die übrig geblieben sind. Und das Zweite, was ich erwähnen möchte in diesem Zusammenhang, ist, dass man bei dieser Bearbeitung der traditionellen Lieder natürlich auch den Text bearbeitet, gesäubert, gereinigt hat von sozusagen Türkismen, also türkischen Wörtern, beziehungsweise von irgendwelchen Inhalten, die nicht passten. Es musste also eine glückliche sozialistische Gesellschaft suggeriert werden, und deshalb zum Beispiel bei diesem Lied erzählte mir die Gattin Filip Kutevs Maria Kutevs, die als Philologin des Ensembles agierte, sie hat das Ende des Liedtextes selber geschaffen, weil nämlich es handelte von Krankheit oder Tod, und sie meinte, wir haben gesucht unter den Varianten dieses Volksliedes, aber nichts Passendes gefunden, es war immer so negativ, der Schluss. Ich dachte mir zum Schluss, mein Gott, ich bin selber Bulgarin, warum sollte ich nicht selber etwas dazu dichten? Und zum Schluss gibt es eben ein Happy End, der Liebling kommt mit einem Blumenstrauß und drauf ist ein Ring und das Mädchen freut sich.
Und damit schließt sich der Kreis vom Ursprung zur Bearbeitung, vom authentischen Lied zur modernen Komposition oder zur Jazznummer. Wer sich nach dieser Sendung für bulgarische Musik interessiert, dem sei ein Termin geboten, und zwar tritt am 26. November 2001 um 19.30 Uhr im Brucknerhaus Linz eine Folkloregruppe aus dem mittelwestbulgarischen Dorf Bistrica auf, und Der Frauenchor Le Mystère de Voix Bulgare ist ebenfalls im Brucknerhaus zu hören am 30. November 2002. Ich bedanke mich besonders bei Frau Dr. Jana Leitner für ihre fachliche Unterstützung und die vielen interessanten Informationen. Hinweise zu dieser Sendung bzw. zur Arbeit des Instituts für Volksmusikforschung finden Sie wie immer auf der Webpage www.mdw.ac.at/ivf/. Ich darf mich von Ihnen für die nächsten 10 Monate verabschieden. Die nächste Sendung im August wird von Markus Haider moderiert und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.